Herr Jesus, danke, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass du viele Weisen hast, mit uns zu sprechen. Vater, und wir beten jetzt auch für diese Zeit, die Reinhard gestalten wird. Herr, wir bitten dich, dass du sprichst, dass du redest und dass wir unser Herz dir öffnen. Danke, Jesus, dass du so groß und so wunderbar bist, dass du uns so sehr liebst und dass du möchtest, dass wir dir immer ähnlicher werden. Amen.
Danke, Ralf. Ja, ihr Lieben, wenn ich darüber nachdenke, wer ich bin, dann muss ich gestehen, dass ich das im Moment nicht so richtig weiß. Die letzten Tage, die letzten Wochen waren irgendwie bei uns privat in unserer gesamten Lebenssituation Ausnahmezustand. Also die Frage, wer ich bin, ich bin Großvater geworden. Und damit verbindet sich, dass Helga auch Großmutter geworden ist. Und diese letzten Tage waren von solchen Ups and Downs gezeichnet, das ist kaum zu beschreiben. Sie waren von Krankheit gezeichnet, sie waren von Niederlagen gezeichnet, sie war von Anspannung gezeichnet, sie war von einem Höhenflug gezeichnet, sie war von chaotischen Organisationen gezeichnet. Ich wollte eigentlich auf dem christlichen Führungskongress sein. Ich habe dafür bezahlt, ich habe es eingetragen. Es war mir nicht möglich, dort zu sein. Ich habe die Entscheidung getroffen, nicht dorthin zu gehen. Obwohl ich es dringend nötig hätte, denn ich bin auch so ein Unternehmer, der zwar nicht mit 1500 Leuten, die er nach Hause schicken muss, aber eben halt auch wirklich mitten in der Krise stecke. Und es war mir ein Bedürfnis, so hinzugehen. Es ging nicht. Gestern wollte ich meine Mutter aus der Schlaganfallsabteilung abholen, dass sie entlassen wird. Fahre mit ihr nach Hause. Sie will aussteigen. Sie kriegt einen Blackout. Ich fahre wieder zurück mit ihr in die Notaufnahme. Sie ist heute Nacht um 1:30 aus der Notaufnahme wieder entlassen worden. Alles ist okay. Aber ich war die Hälfte der Zeit bei ihr. Und wisst ihr, wann ich angefangen habe, die Predigt, die ich heute habe, vorzubereiten? Um 8:30 abends. Also, Heiliger Geist, du musst jetzt kommen. Ich habe versucht, Struktur und Inspiration reinzubringen, aber du musst jetzt kommen, weil da ist nicht so viel Vorbereitung gewesen. Und es war wirklich Ausnahmezustand und ich weiß im Moment nicht, wer ich bin. Machst du mal an? Willkommen an Bord, ja? Okay. Sehr schön. Also insofern muss ich euch jetzt, wenn ich starte, einfach warnen. Weil eigentlich predige ich nur mir selbst. Und ich brauche dringend Ermutigung. Und weil ich die dringend brauche, muss ich mich jetzt selbst predigen. Und ihr habt jetzt das Privileg, meinen Selbstgesprächen zuzuhören. Oder ihr müsst es einfach ertragen. Aber vielleicht kennt ihr ja auch die Situation. Diese Situation, diese Lebensrealitäten. Du musst nach außen tapfer sein. Du sollst optimistisch und positiv wirken. Aber eigentlich fühlst du dich gerade in einer depressiven Stimmung, bist am Boden und möchtest dich am liebsten in die hinterste Ecke verkriechen. Und dann sollst du nach draußen treten und ein positives Bild abgeben. Du musst in deinem Job dein Mann oder deine Frau stehen, bist aber eigentlich gerade in der Verfassung, dass du alles hinschmeißen möchtest. Du tust so, als ob du erfolgreich im Beruf bist, und blendest allen gegenüber, vielleicht sogar dir selbst gegenüber aus, dass du eigentlich permanent überfordert bist. Du fühlst dich vielleicht gerade als Mutter völlig verzweifelt, gedemütigt, bist unglücklich, weil du gegenüber deinen Kindern nicht so bist, wie du es eigentlich sein möchtest und wie du eigentlich doch als gute Mutti auch nach außen hin wirken solltest. Oder du musst in der Familie einfach Kraft und Mut und Halt und Perspektive ausstrahlen, weil die Familie erwartet das von dir, dass du ihr Halt gibst, dass du ihr Stabilität gibst, dass du ihr Sicherheit gibst. Und eigentlich fühlst du dich selber gerade völlig unsicher, haltlos und bist in einem Zustand, der das eigentlich nicht möglich macht. Und du kommst dir vor, als wenn du eine Maske aufgesetzt hast, versteckst dich vielleicht sogar im Innersten hinter dieser Maske und auf die Frage, wer bin ich? antwortest du zum Beispiel oder antworte ich zum Beispiel mit der Floskel, ich bin ein so glücklicher Familienvater, bei mir ist alles in Ordnung, und du verleugnest vielleicht gerade, dass du mit deinen Kindern überhaupt nicht zurechtkommst und dass vielleicht sogar gerade deine Ehe im Abgrund steht. Im Extremfall haben wir dann Angst, diese Maske herunterzuziehen, unsere Schwachheit dahinter auch zu zeigen, weil wir fürchten, dass wir dann gar nicht mehr akzeptabel sind, dass wir dann gar nicht mehr liebenswert sind, dass wir dann vielleicht sogar verachtet werden. Und an dieser Stelle, Gabi, kommt jetzt die Arbeit. Ich möchte euch bitten, diese Karten zu nehmen. Magst du mal, Ralf? Diese Karten zu nehmen. Und ich habe hier auch ein paar Stifte mitgebracht, weil es ja immer so eine Geschichte ist mit den Stiften. Die hat man nicht immer automatisch dabei. Und nehmt euch jede eine Karte. Ich hätte am liebsten 50 Spiegel heute dabei gehabt. Ja, 50 Spiegel, indem wir ihr einfach in einen Spiegel schaut und euch einfach mal fragt, wer bin ich, wer ist das, den ich da sehe oder die ich da sehe? Aber nehmt doch mal diese Karte und tut so, als wenn ihr in einen Spiegel schaut. Und schreibt doch einfach mal drauf auf diese Karte, was ihr glaubt, wen ihr dort seht, wer ihr seid. Und schreibt da jetzt nicht einfach diese frommen, tollen Dinge da drauf, die man so aus der Bibel kennt und das muss man jetzt da hinschreiben. Du kannst gerne darauf schreiben, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist okay. Und wenn es dir als erstes einfällt, dann tu es auch gerne. Aber schreib drauf, was dir in den ersten 10 Sekunden jetzt einfällt. Denk nicht zu viel darüber nach. Schreib auf, was dir in den ersten 10 Sekunden einfällt, ob positiv oder negativ. Nimm das einfach mal als einen Aspekt. Sigrid, du bist einfach spitze. Du bist einfach spitze. Nehmt euch mal einen Spiegel hier raus und reicht mal Spiegel rum. Ja, das schaffen wir jetzt nicht in 10 Sekunden, aber auf jeden Fall lohnt es sich. Die meisten haben auch schon ihre Smartphones gezückt und spiegeln sich schon mit ihren Smartphones. Das geht auch. Also einfach mal symbolisch den Spiegel hier nehmen. Also, ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht mit Verteilen zu viel Zeit verwende. Also, ich gebe die Schublade mal ab. Und schreib nicht einfach nur drauf, ich bin ein Mensch oder ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau, sondern wie gesagt, schreib es ein bisschen präziser, kann ein Wort sein, kann ein Satz sein, keine großen Abhandlungen, kann positiv, kann negativ sein, schreib es einfach hin, trau dich. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit meinem Mentor, mit dem ich so alle Vierteljahr einmal zusammenkomme und längere Zeit verbringe miteinander im Gespräch. Und er brachte mich auf dieses Gedicht von Dietrich Bonhoeffer. Und wer die letzte Zeit mal mit mir zusammen war, sei es im besonderen Oktoberfest Männertreffen 2014 bei uns zu Hause, oder Guido, du warst dabei, Männertreffen, Männerseminar, Wochenendseminar in Dassel, CVJM-Heim, der weiß, dass dieses Thema Dietrich Bonhoeffer, wer bin ich, mich beschäftigt und mich ermutigt. Und ich möchte das gerne ein bisschen weitergeben. Und wie ich schon gesagt hatte, ich bin selber wirklich in einer Situation, wo dieser Zerriss und die Frage, wer bin ich, was willst du, Herr, dass ich tun soll, und diese Spannung zwischen völliger Verzweiflung und Verzagtheit, aber trotzdem gerade stehen zu müssen, gerade stehen zu wollen und auch aufrecht zu gehen, eine Spannung ist, die manchmal unerträglich scheint. Vielleicht denken manche Menschen von mir, dass ich in meinem Leben immer auf die Füße gefallen bin. Meine Präsenz, die Wirkung nach außen können einen Eindruck machen, dass der eine oder der andere denkt, ich persönlich bin auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Meine Zerrissenheit, meine Dünnhäutigkeit, meine Versagensempfindungen, meine Verzagtheit, meine depressiven Stimmungsphasen. Das sieht man dann eher nicht. Und eigentlich möchte man es ja vielleicht auch gar nicht unbedingt sehen. Das reicht ja schon, wenn man sie von sich selbst kennt. Bonhoeffer war ein Mann, der hat sich eingemischt. Das war ein mutiger Mann. Der hat ein Erbe hinterlassen für uns alle. Der ist in der Nachfolge Jesu sichtbar gelebt. Wer war aber in seinem Innersten? Und das Gedicht, das er geschrieben hat, drückt das eindrucksvoll aus. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der das Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkungen, umgetrieben von Worten auf große Dinge, vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott, wer ich auch bin. Du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Und wenn man dieses Gedicht liest und weiß, dass Bonhoeffer das im Militärgefängnis in Tegel geschrieben hat und es dort gar nicht mit den Menschen geteilt hat, sondern hinterlassen hat und es erst einen Freund von ihm per Brief nach seinem Tod erreicht hat, dann drückt, finde ich, auch diese Tatsache noch etwas aus. Es war Bonhoeffer nicht wichtig, sein Schmerz und seine Verzagtheit, seine Verzweiflung und all das nach draußen zu schreien, sondern er hat in seiner Verzagtheit und in seiner Verzweiflung das vor Gott gebracht. Und er hat es auch nicht gar nicht geteilt. Aber die Ermutigung, die Stärke, das Getragensein in Jesus, den anderen ein Beispiel zu sein, den Mitgefangenen, und sie auch mit durch diese Zeiten zu tragen, das war ihm wichtiger, als seine eigene Zerbrochenheit nach außen zu kehren und sich auf sich zu konzentrieren. Er war fokussiert auf Jesus und damit war er fokussiert auf die anderen und nicht fokussiert auf sich. Und gleichwohl war alles in seinem Innersten aber vorhanden und er ist selber auch dazu gestanden, denn sonst hätte er das nicht aufgeschrieben. Er musste es irgendwo herausschreien und er hat es aufgeschrieben und hat es an Gott geschrieben. Er war irgendwie mit Gott davor im Reinen. Er konnte stark nach außen sein und schwach in seinem Innersten. Und auf einmal war das, was er empfand, keine Maske mehr, keine Heuchelei mehr, weil er mit Gott damit im Reinen war. Ich will damit nicht sagen, dass es von dass es gut ist, wenn wir im Innersten etwas tragen und es in uns verschließen und es damit verkrampfen und verkapseln und es nicht nach außen bringen, auch unsere Schwäche. Das will ich damit gar nicht ausdrücken. Aber ich teile meine Schwachheit mit Gott. Ich teile meine Gedanken mit ihm. Und als Führungspersönlichkeit, wir haben vorhin schon etwas über den christlichen Führungskongress gehört, und als Führungspersönlichkeit ist es professionell und nicht unauthentisch, wie ich es empfinde, wenn wir aufrecht stehen, obwohl wir gerade innerlich uns fast zerbrochen fühlen. Und dabei geht es mir nicht darum, wenn ich jetzt von Führung spreche, Ralf hat es schon gesagt, es geht bei Führung um das Führen dieses Lebens mit Jesus. Und da geht es nicht darum, ob du einen großen Führungsjob hast. Wie sehr ist eine Mutter eine Familienmanagerin oder ein Vater mit seinem Sohn oder seiner Familie eben in dieser Führung oder jemand in der Gemeinde in einer Verantwortung oder wo es auch immer sein mag. Also es geht nicht um die Karriere, um diese Dinge, sondern es geht um die Führung. Sind wir bereit, sind wir in der Lage, Führungsverantwortung zu übernehmen, an dem Ort, wo uns Gott im Moment gerade in unser Leben gestellt hat. Und es tut gut, an dem festzuhalten, was Bonhoeffer am Ende seines Gedichtes schreibt. Sich einfach darauf zu besinnen, sich daran zu erinnern, wer bin ich? Einsames Fragen treibt Spott mit mir. Ja, also der hatte wirklich innerlich war der in einer Spannung und fühlte sich, um es mal neudeutsch zu sagen, selber verarscht. Und dann sagt er, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. In dieser, wie auch in all den anderen Situationen, in denen die Frage, wer bin ich, aufbricht, ist es immer ähnlich. Und diese Frage können im Grunde auch Menschen nicht auflösen. Auch andere können diese Frage für mich nicht beantworten. Aber wie schön es ist, wenn andere Menschen neben mir stehen, zu mir stehen und auch wenn sie die Schwierigkeiten nicht auflösen, mir aber dabei helfen, diese Phase oder in dieser Frage durchzuhalten. In dieser Phase, wo ich vielleicht auch diese einsamen Fragen habe, die Spott mit mir treiben. In dieser Phase, wo Grübeln und Zweifeln in mir ist und ich die Frage habe, wer bin ich? Und sich daran einfach festzuhalten, trotz der Fragen und inmitten dieser Selbstzweifel. Das ist der Punkt, wo es viel eher gelingt, diese Frage beantwortet zu bekommen, wer bin ich? Dein bin ich, oh Gott. Ich komme darauf noch einmal zurück, möchte jetzt aber gerne einen Schritt machen mit euch, und zwar mit Jesus in den Garten Gethsemane. Weil das, was wir bei Bonhoeffer lesen, erleben wir ja im Grunde genommen in dem, wie Jesus im Garten Gethsemane zu seinem Vater betet. Auch in einer ähnlichen Weise. In Markus 14, 32 bis 42 steht, Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte Jesus zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht mal eine einzige Stunde wach bleiben? Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, also er ging ein drittes Mal und betete das Gleiche, sagt er: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Dreimal also ging Jesus zu seinem Vater. Dreimal hat er ihn angerufen. Er muss hin und her gerissen gewesen sein. Und er konnte es nicht fassen, was jetzt passierte, obwohl er das doch schon immer wusste. Und es ja auch schon vorher immer wieder gesagt hat, dass es kommen wird. Und kurz vorher ja auch seinen Jüngern nochmal ausdrücklich sagt, dass die Stunde jetzt kommen wird. Und trotzdem war er in sich zerrissen und konnte es nicht fassen. Er war, wie es steht, zu Tode betrübt. Er spricht von dem Grauen, das in ihm war. Und er wirft sich zu Boden und schreit zu seinem Vater. Und dieser Mensch oder diesen Menschen Jesus packte dieses Grauen und er ruft: Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Lass es nicht geschehen. Aber der Sohn Gottes in ihm, der sagt: Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Er spricht ihn mit Abba an, mit diesem Kosewort. Es ist in meinen Augen eine dramatische Situation in dieser Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Aber was ich dort verspüre, was ich dort erkenne, ist, dass Jesus uns da etwas vorlebt, nämlich diesen Zerriss, diese menschlich auch nachvollziehbare, nachspürbare Spannung und diesen Zerriss. Da war plötzlich nichts Übermenschliches in Jesus, sondern dieser Teil war so menschlich. Und gleichzeitig war das Übernatürliche, dieses göttliche Wesen in ihm, die ihm natürlich in der völligen Hingabe zum Vater den Willen des Vaters tun ließ. Das ist ja stand nicht zur Debatte, das stand nicht zur Diskussion. Aber gleichzeitig war dieses andere Element, das war da. Und ich nehme das und sage: Dieses himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, das ist nichts, mit dem wir uns verstecken müssen. Das ist nichts, was wir hinter eine Maske tun müssen. Das ist etwas, was wir leben dürfen. Jesus zeigt uns, dass wir das beides in uns haben dürfen. Und er trägt es mit uns. Und wir dürfen es in uns tragen und dürfen dazu stehen. Wir brauchen keine Masken. Wir brauchen keine Verkapselung. Wir müssen nicht nach Leistungsprinzipien, das eine muss weg, fromm, es muss weg. Mein menschliches Wesen ist im Reich Gottes nicht zu gebrauchen, es gehört hier nicht hin. Gott hat uns wunderbar gemacht und es gehört dahin, es ist ein Teil von uns. Und es ist keine Schande, die eigene Verzagtheit zu spüren. Und wenn wir diese eigene Verzagtheit spüren, dann lässt uns der Vater nicht im Stich. Dann ist dieser Freund, den wir besungen haben, mit diesem, ich finde das so schön, so tragen, dieses dreimal hintereinander, dieses Jesus. Und ich könnte nicht aufhören, es immer wieder zu singen, dieses Jesus. Und einfach diesen Freund zu besingen und seinen Namen auszusprechen. Er lässt uns nicht allein. Und lasst uns vielleicht jetzt nochmal weitergehen und auf Paulus schauen, der nämlich auch sehr freizügig über seine eigene Schwachheit spricht. Im 2. Korinther 12, 1 bis 10 steht: Das Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch will ich auf die Erscheinung und Offenbarung des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Paulus spricht hier offensichtlich von sich selbst. Er will das bloß nicht so herauskehren, weil er nicht sich so selber so stark herauskehren will. Und er spricht hier von sich und will die Worte, die ihm gesagt worden sind, auch nicht wiederholen, weil sie ihm persönlich und nur ihm persönlich gesagt sind. Aber er spricht von sich. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst aber wegen will ich mich nicht rühmen als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Also er wollte, dass das, was jetzt zum Vorschein kommt und nicht irgendeine tolle Story, die er erzählt, wo er Gott begegnet ist und Jesus begegnet ist, die Menschen beeindruckt und sie alle sozusagen seine Karriere mit Jesus akzeptieren, aber nicht das, was ihm jetzt in diesem Moment im Geist gegeben ist. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen. Und es steht dann weiter, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl durchs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Paulus spricht hier von Anfechtung, von Angriffen, von Dunkelheit, von Satan, von dem, was ihn martert, von dem, was ihn fertig macht. Und sagt dann aber weiter, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Auch Paulus erlebt hier, ich möchte auf diese Worte, die ja wieder eine ganze eigene Predigt verdienen würden, will ich jetzt nicht eingehen, aber auch Paulus erlebt hier diesen Zerriss. Auch Paulus erlebt, wie diese Spannung in ihm ist. Auf der einen Seite diese Marterung, diese Pfahl, von der dem gesprochen ist, da gibt es unterschiedliche Interpretationen über das, ob es ein leibliches Leiden war, ein körperliches Leiden war oder ob es einfach nur diese Spannung und dieser Schmerz in Paulus war, dass er gesehen hat, wie auch in seinen Gemeinden die Dämonen oder der Dämon, der Engel Satans sein Unwesen treibt und ihm den Schmerz gibt, dass dieses nicht aufhört. Es einfach nicht aufhört in seinen Gemeinden, in seiner Gemeinde in Korinth, dass das nicht aufhört, dass der Dämon dort sein Unwesen treibt. Was auch immer es sein mag, es war etwas, was Paulus körperlich oder und seelische Schmerzen bereitet hat und was ihn in diesen Zerriss gebracht hat. Und dann sagt er und mündet in diesen ermutigenden Satz: Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn wir diese Identität von Christus in mir, weil Paulus spricht auch von dem Christus in ihm, dass das, was er macht, aus Christus gezeugt ist. Wenn wir diese Identität annehmen, Jesus, der uns als Mensch gewordener Sohn Gottes vorgelebt hat, wie es sein kann. Wie es sein kann, wie Gott in der Schwachheit mächtig ist. Denn in dieser ganzen Schwachheit, die auch Jesus gezeigt hat, zwar nur seinen engsten Freunden und seinem Vater, ist sein Vater sowas von mächtig geworden, so mächtig, dass wir heute davon leben. Wenn wir diese Identität annehmen, die wir in Bonhoeffer sehen, der als Nachfolger Jesus, diese Jesusmäßige Haltung, dieses Jesusmäßige Vertrauen, dein bin ich, oh Gott. Jesus sagt, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Paulus sagt, es geht um Christus, es geht nicht darum, dass ich mich rühme, aber ich kann mich meiner Schwachheit rühmen, es geht um dich, Jesus. Wenn wir diese Identität annehmen, diese leidenschaftliche Nachfolge, die uns vorgelebt ist, annehmen, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich diese Identität annehmen kann, dass ich wunderbar gemacht bin als Mensch. Das war jetzt Ende. Ich müsste jetzt abbrechen. Einfach diese Verzagtheit und diese Begrenztheit, mit der wir unterwegs sind, annehme und diese Maske abnehme. Dann möchte ich abschließend jetzt auf den Psalm 139 schauen und hoffe einfach, dass er tief in eure Herzen fällt. Dass in dieser Zerrissenheit, in dieser Verzagtheit, in dem Schmerz, egal wo du dich gerade befindest, in dieser Situation, wo dein Leben dich besonders im Moment herausfordert, dass du es als Ermutigung mitnimmst, wir es alle als Ermutigung mitnehmen. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, so wärst du dort auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll mich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finster nicht finster bei dir und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist es ja, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar erschaffen hast. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Sag doch einfach mal, lass uns den Satz mal zusammen sprechen. Sag doch einfach mal, jeder. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Und sag jetzt einfach mal den Satz, ich danke dir, Vater, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Und jetzt noch einmal lauter. Ja, das habe ich erkannt, deine Werke sind wunderbar. Dir war nichts verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und ich schlafe ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, dass du, Gott, die töten mögest, die sich dir widersetzen. Und hier bitte ich euch, einfach mal hinzuhören, dass es nicht um andere Menschen geht, sondern dass es um die Feindschaft geht, die in uns ist. Dass wir das, was hier geschrieben ist, als etwas annehmen, was Gott in uns töten möge, wegnehmen möge, uns heil machen möge. Und ihr alle, an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie sehen deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine Feinde. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Und wenn du dir jetzt in diesem Moment die Zeit nimmst und nochmal den Spiegel vorhältst und dir jetzt in diesem Moment deine Karte nimmst und sie umdrehst auf die andere Seite und draufschreibst, was du empfindest in diesem Augenblick, in diesen wenigen Sekunden, in den 10 Sekunden, die du es hast, dann behalte dieses in deinem Herzen, weil es könnte sein, dass Gott gerade zu dir redet und dir zuspricht, wer du bist. Amen.